Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute unser Thema, ich bin Witwe, der vierte Teil. Der Tod des Ehepartners verändert noch einmal das ganze Leben. Ein Abschied nehmen, die Trauer, eine neue Ausrichtung, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Manche fallen in ein Loch, andere flüchten sich in Arbeit, andere finden Halt im Glauben. Ein großer Teil unserer Zuhörer ist sicherlich selber betroffen. Hilfestellung in geistlicher Hinsicht soll diese Reihe geben. Heute ist nämlich der vierte Teil einer fünfteiligen Reihe über dieses Thema »Ich bin Witwe«. Zu Gast ist bei uns Margarete Dennenmoser aus Weingarten, die über das Thema Frau sein Bücher geschrieben hat, Referentin bei Frauenseminaren war und selber auch Witwe ist. Grüß Gott, Frau Dennenmoser.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie heute bei uns wieder zu Gast sind, hier im Studio. Heute ist schon der vierte Teil. Um was ging es denn bisher?
Also im ersten Teil haben wir doch entdeckt, dass wir als Witwen nicht auf dem Abstellgleis sind, sondern einen besonderen Wert haben in den Augen Gottes. Im zweiten Teil haben wir geschaut, was Jesus mit Witwen tut und auch ihm einen Platz eingeräumt in unserem Leben. Im dritten Teil kam so die dringendste Frage für Witwen, wo ist mein Mann jetzt, zur Sprache. Und wir haben versucht, und ich hoffe auch in den letzten Wochen mit der Hilfe Gottes ist es uns immer mehr gelungen, auch unseren Mann loszulassen in dieses schöne Leben mit Gott hinein. Ja, und heute geht's weiter. Mein Thema heute geht in die Richtung, kann ich ja dazu sagen, dass ich Witwe bin?
Sind wir gespannt auf Ihren Vortrag.
Danke. Beten wir zuerst zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater im Himmel, du gütiger Gott, du siehst, wie es in mir immer noch trübe ist, wie die Trauer mich immer wieder ergreift, wie ich unter Einsamkeit leide, wie ich mir manchmal hilflos vorkomme angesichts all der Herausforderungen um mich herum. Nimm mich und alle, die jetzt zuhören, in deine väterlichen Arme und tröste uns. Sag du uns ganz deutlich, dass wir nie alleine sind. Schenk uns eine neue Perspektive, sodass wir einen Sinn entdecken können in all dem, was wir jetzt mitmachen, erleiden. Danke, dass du uns das schenkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Maria, du Mutter unseres Herrn, unsere Mutter, unsere Schwester im Glauben, erbitte du uns mehr Vertrauen, mehr Hoffnung und mehr Liebe, die wir so sehr nötig haben. Amen. Nun, nach der letzten Sendung, haben Sie vielleicht gedacht, okay, mein Mann hat es jetzt gut, ich will daran glauben. Das Will ist übrigens wichtig in diesen Zeiten jetzt, dass wir uns nicht treiben lassen, sondern hier und da einen Akt des Willens setzen. Also wir wollen, ich will daran glauben, dass er es jetzt gut hat. Aber eigentlich kommt jetzt die nächste Frage auf, ganz logisch. Und ich? Ich kann mich gut erinnern, mein Mann lag auf dem Sofa. Wir sprachen über seinen Tod, der vielleicht in nächster Zeit sein konnte. Ich sagte zu meinem Mann, du hast es gut. Du bist dann versorgt, ganz gesund und heil, ganz geborgen beim Herrn. Stell dir vor, was du dann alles sehen und erkennen darfst und wie glücklich du sein wirst. Mein Mann fragte zurück, und du? Ich sagte ganz tapfer, mir wird der Herr schon beistehen. Das hat er auch, wie Sie wissen. Ich bin ihm so dankbar dafür. Doch es gibt auch andere Reaktionen. Und offen gesagt, die kommt bei mir auch manchmal oder kam vor vielen Jahren, ist viele Jahre, sind 10 Jahre bei mir. Aber es, wenn ich so schaue, was ich jetzt inzwischen erlebt habe, ganz so schlimm war es bei mir nicht, wie zum Beispiel bei einer Bekannten. Ich wollte sie am Sonntag, ein paar Wochen nach dem Tod ihres Mannes, zum Kaffeetrinken abholen. Sie öffnete die Haustür nicht. Oh, dachte ich, hat sie was unternommen? Das ist ja neu. Oder hat jemand sie eingeladen? Ein paar Tage später gestand sie mir, dass sie an dem Tag gar nicht aufgestanden war. Die Verwandte, die vor 5 Wochen ungefähr ihren Mann verloren hat, habe ich letzte Woche mal angerufen. Und wie es man halt so bei uns sagt, frage ich dummerweise, wie geht es dir? Ganz dumpf kam es zurück, wie es mir geht. Ich entschuldigte mich natürlich bei ihr für diese Frage. Allerdings hatte ich sie ernst gemeint. Ich wollte mit ihr ins Gespräch kommen und ihr dadurch irgendwie helfen. Aber es war ihr wohl nicht danach. Also dieses am Sonntag gar nicht aufstehen können oder dieses dumpfe Erdrücktsein, das kann die eine Reaktion sein. Da passt vielleicht ein Lied, das mein Sohn Stefan mal geschrieben hat. Es heißt, ich stehe auf und ich gehe. Hören Sie mal zu, ob das Ihnen was gibt. Laufen wir schon? Sind wir wenigstens aufgestanden? Schauen wir wenigstens nach oben? Ja, da müssen Sie mal prüfen, wie Sie überhaupt da sitzen. Wissen Sie, das hat mir ganz taktvoll mein Schwiegersohn mal gesagt. Nach einiger Zeit, nach dem Tod meines Mannes, wollte er ein Foto von mir machen. Und dann sagte er ganz taktvoll, du könntest du mal die Schultern ein bisschen zurückziehen? Und da habe ich gemerkt, wie ich zusammengefallen war, wie ich wirklich ja unter der Last, einfach wie die Last sich an meinem Körper ausgewirkt hat. Also schauen wir mal nach oben und nehmen wir unsere Schultern zurück und sitzen wir mal so da, als die, die wir sind. Das ist ja meine große Lieblingsidee, auch die Idee des Herrn natürlich. Wir sind Töchter Gottes. Also, mein Sohn Stefan hat in dem Lied auch gerade erwähnt, ich trinke aus Quellen, die nicht von dir sind. Das ist wirklich die große Gefahr in dieser neuen Zeit, dass ich absolut von anderen Dingen verführt werde. Wir haben da ja schon gesagt, in der ersten Sendung, durch Fernsehen, durch alles Mögliche, Oberflächliche, auch durch die falsche Selbstverwirklichung. Das ist die eine Gefahr. Aber nun, wir selber haben uns ja wohl schon entschlossen, Jesus in unser Leben hereinzulassen. Und da wissen wir ja auch, wo es hingeht. Doch ich könnte mir vorstellen, Sie kennen Leute und vielleicht werden auch manche Frauen, Witwen oder Witwer diese Sendung hören, die noch nicht so gut bekannt sind mit unserem Herrn. Wie kann es denen gehen? Vielleicht so wie in dem nächsten Lied, das wir ganz kurz nur anspielen, wo eine Frau schreit. Ich sehne mich nach Antwort. Ich schreie durch die Nacht, sag mir, wozu lebe ich hier? Das finde ich so drastisch ausgedrückt. Und so kann es uns auch manchmal gehen. Diese Frau sehnt sich nach Antwort. Wenigstens schreit sie zu Gott. Und sie spricht auch von Hoffnung. Aber manche haben das gar nicht. Doch dieser Satz, den sie singt, vielleicht ist da ein Plan, der müsste doch jedem intelligenten Menschen schon mal weiterhelfen. Ja, es gibt einen Plan. Woher weiß ich das? Das ist doch logisch. Wie alles, das Kleinste und das Größte, so faszinierend geschaffen ist, der Makrokosmos, das All und der Mikrokosmos bis zu den Atomen und noch kleineren Teilchen, das kann doch nicht alles Zufall sein. Die großen Wissenschaftler haben das längst entdeckt. Da muss ein Plan dahinter sein, der Plan eines höchst intelligenten Wesens. Aber dieser Ausdruck, das höchst intelligente Wesen, das ist so weit weg von mir, so riesengroß und unpersönlich. Da haben wir es ein bisschen besser. Mir fällt der geniale Hymnus aus dem Stundenbuch ein. Da freue ich mich alle 4 Wochen, wenn der drankommt. Ewiger Gott, aus dem Nichts hast du das Weltall geschaffen, lag doch kein Urstoff bereit neben dir, ewig wie du. Ebenso wird einst dein Wille die Welt von Grund auf verwandeln, doch du bleibst immer dir gleich, so wie von jeher du warst. Klein ist die Spanne der Zeit, durch die unsere Jahrhunderte gleiten, kurz bemessen die Frist, heilig zu werden wie du. Ist es nicht wunderschön, unsere Zeit, unsere Jahrhunderte mal von etwas weiter entfernt auszusehen? Ja, wir wissen, es ist der ewige Gott, der einen Plan hat. Und unsere Jahrhunderte sind eine kleine Spanne Zeit. Und wir selbst, wir könnten uns total unwichtig, winzig vorkommen. Doch wir Christen, wir dürfen ja du sagen zu diesem ewigen, allmächtigen Gott. Dürfen sogar sein Wort hören. Das brauchen wir dringend, jetzt noch mehr als je zuvor. Fast jeden Tag trifft mich das Wort Gottes existenziell und führt mich in die volle Wahrheit ein. Und ich denke mir dann immer, oh, wenn das jetzt all die Witwen hören würden, die es auch brauchen. Und wenn es uns so trifft, dann ist es ja der Heilige Geist, der durch das Wort Gottes etwas in uns wirkt. Also neulich, zum Beispiel der Psalm 145, da las ich: Dein Königtum ist ein Königtum für ewige Zeiten. Deine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. So, damit sind wir bei unserem Thema. Wir müssen uns fragen und ehrlich antworten: Glaube ich, dass Gott ewig ist? Wirklich? Ohne Anfang und Ende? Dass er allmächtig ist? Dass er die Geschicke aller Menschen lenkt, von Geschlecht zu Geschlecht? Dass er jeden kennt? Dass er sehr wohl den Überblick und den Einblick hat? Ich weiß noch, früher beim Zugfahren und später im Flugzeug habe ich immer gestaunt, wenn ich aus dem Fenster schaute, so viele Häuser, so viele Menschen. Und du, Herr, kennst sie alle und gehst auf sie ein, nicht zu fassen. Man kann das auch moderner sagen, diesen Psalmvers. Vor Jahren hatten wir einen jungen Menschen von Jugend mit einer Mission zu Gast, damit sie unseren Jugendlichen in Ravensburg etwas weitergeben konnten von ihrem Feuer, wie sie für den Herrn brennen. Da kam ein Telefonanruf, eine Nachricht, die Mutter eines der jungen Männer sei gestorben. Als ich es ihm ganz vorsichtig und taktvoll ausrichtete, sagte er nur: Oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Aber Gott macht keine Fehler. Das hat mich so beeindruckt, dass ich es 15 Jahre später auf das Sterbebildchen für meinen Mann verwendete. Gott macht keine Fehler, sagte er. Der Psalmist sagt das anders, meint aber dasselbe. Gerecht ist der Herr in allem, was er tut, voll Huld in all seinen Werken. Das heißt, er tut immer das Richtige, er macht keine Fehler. Können wir das annehmen? Und er macht das auf liebevolle Art, voll Huld, großzügig. Kann ich also glauben, dass mein Leben von ihm geplant ist, und zwar mit viel Liebe ausgedacht? Auch das steht in der Schrift, im Psalm 33, Vers 11. Das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, wenn irgendwie wieder was passiert. Die Pläne seines Herzens überdauern die Zeiten. Hören Sie, die Pläne seines Herzens, nicht seines Verstandes oder was, seines gütigen Vaterherzens. Ist das nicht ein wunderbarer Trost für Sie, für mich? Und deshalb kommt im Psalm noch die abschließende Ermutigung: Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe. Alle, die zu ihm aufrichtig rufen. Bloß ist uns das nicht immer bewusst. Letzte Woche ging ich in Ravensburg in die Messe und lief dann mit einer sehr frommen Frau nach Hause, und da fragte ich sie, ich war nicht so ganz sicher, ob ihr Mann jetzt gestorben ist oder nicht, aber ich habe es dann gleich aus der Antwort entnehmen können. Ich sag, also wie man halt so ein Gespräch anfängt, und wie geht es dir? Und sie sagte, na, du weißt es ja, wie es einem da ist. Man ist halt alleine. Da dachte ich, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, alleine am Tisch und so weiter. Aber dann, muss ich ehrlich sagen, dachte ich auch, ich dachte nur, hör mal, du hast doch gerade Jesus empfangen, der ist in deinem Herzen. Und du glaubst an einen Gott, und wir haben einen Gott, der uns immer nahe ist. Von wegen alleine sein. Er ist uns eigentlich viel näher, als wir uns ausdenken können. Und deshalb müssen wir gar nicht unbedingt rufen. Er versteht auch ein Aufatmen, ein Seufzen, ein Stöhnen, einen fragenden Blick, ein fröhliches Lächeln auf ihn zu. Das kann man auch innen drin machen, im Herzen. Ein stummes Du, ich vertraue dir. Ja, ich vertraue, dass die Pläne deines Herzens für mich gut sind, dass sie aus deinem Vaterherzen kommen. Dann muss ich also doch anerkennen, dass der Tod meines Mannes, diese Tatsache, dass ich nun Witwe bin, dass ich alleine bin, auch ein Plan seines Herzens ist, dass er sich das vor undenklichen Zeiten schon ausgedacht hat und dass er sich dabei was gedacht hat in Liebe. Wir beten doch jeden Tag, dein Wille geschehe. Wie beten wir das? Ziehen wir da die Schultern dabei ein und denken voll Misstrauen? Was ist wohl der nächste Schlag, der mich trifft? Oder denke ich voll Erwartung? Bei dein Wille geschehe? Was hat er, mein Abba, sich noch Schönes ausgedacht für mich? Und er fragt mich, falls ich das noch nicht so richtig denken kann, bei dein Wille geschehe, was hast du eigentlich für ein Bild von mir? Was habe ich für ein Gottesbild? Brauche ich da etwa innere Heilung? Vielleicht, weil ich keinen guten Vater erlebt habe? Das schenkt er gerne. Wir müssen ihn nur darum bitten. Was uns ganz, ganz klar wird in dieser ganzen Situation, in dieser Frage über seinen Plan, sein Willen, dass wir in seiner Hand sind. Vorgestern sagen wir in der Messe, zieh an die Macht, du Arm des Herrn. Dritte Strophe. Herr, du bist Gott, in deine Hand, oh lass getrost uns fallen. Da musste ich an ein anderes Erlebnis denken. Es war vor ungefähr 30 Jahren. Mein damals noch junger, sportlicher Mann war plötzlich schwer krank geworden. Rheumatisches Fieber, meinte der Arzt, und warnte beim Hinausgehen, das gehe meist aufs Herz. Als er gegangen war, kniete ich am Bett meines Mannes nieder. Uns beiden sank das Herz spürbar immer tiefer, wo Sport für ihn so wichtig war. persönlich und beruflich. Er war Sportlehrer. Ich schrie innerlich zum Herrn, er sicher auch. Da spürte ich das Sinken, das Fallen, ganz deutlich, immer tiefer. Doch auf einmal war da eine Hand, eine weiche Hand, die es aufhielt, die uns hielt. Du, wir sind in Gottes Hand, konnte ich sagen, und hatte wieder Hoffnung. Und seither kann ich dieses fröhlich unbeschwerte Lied, er hat die ganze Welt in seiner Hand, er hat dich und mich in seiner Hand mitsingen, in allen möglichen Situationen. So etwas vergisst man nie. Und wenn einem das klar ist, diese Idee, er hat mich in der Hand und auch meinen Mann jetzt, er hat uns in der Hand, das muss uns doch Frieden schenken. Kennen Sie Römer 8, 28? Dieses Wort, diese Zahl, ist bei meinen evangelischen und evangelikalen Freunden bestens bekannt. Mitsamt dem Wort Gottes, wo dahinter steht. Denen, die Gott lieben, gereichen alle Dinge zum Besten, heißt es in Römer 8, 28. In der Übersetzung von Professor Kammermeier, der es so geschrieben hat, wie es damals verstanden wurde, klingt das so. Das eine wissen wir sicher. Bei denen, die Gott lieben, führt alles, wirklich alles, zu dem Ziel, zu dem Gott selbst sie erwählt und berufen hat, zum neuen Leben. Gott hat sie immer schon gekannt und geliebt, und sie von Anfang an dazu bestimmt, seinem Sohn, den ersten von vielen Brüdern und Schwestern, ähnlich zu werden. Wenn Gott sie aber zu dieser Ähnlichkeit bestimmt hat, dann hat er sie auch in die Gemeinschaft seiner Kinder berufen. Und wenn er sie in die Gemeinschaft seiner Kinder berufen hat, dann hat er sie auch von ihrer Schuld befreit. Die aber von Schuld befreit sind, haben im Glauben und in der Liebe schon jetzt Anteil am unvorstellbaren Lichtglanz Gottes. Das gilt nicht nur für die Christen in Rom damals, das gilt für uns. Haben Sie es gehört? Müssten wir da nicht klatschen oder Halleluja rufen? Ich weiß, das ist bei uns nicht üblich, aber ich denke, wenn wir uns diesen Text nochmal anschauen, anhören, uns in ihn hineindenken, was Gott da mit uns vorhat, dass er alles, alles zum Besten von uns gereichen lässt, dann müssen wir ihm doch entgegenrufen, du wunderbarer Vater, ja, ich glaub dir das. Bloß klatschen und Halleluja rufen oder dieses wunderbarer Vater oder Abba können noch nicht gar alle rufen, sagen. Denn manche von uns sind noch bedrückt. Da sind noch ein paar Felsbrocken oder andere Dinge in unserem Herzen, die unser Leben sehr beschweren und niederhalten und uns nicht erlauben, Gottes Perspektive zu sehen. Das ist das eine, wenn in unserem Herzen noch Bitterkeit ist, dem Mann gegenüber oder ein Zorn. Er hat mich verlassen oder er hat mich im Stich gelassen oder er hat nicht genügend für mich gesorgt oder er hätte auf mich hören und früher zum Arzt gehen sollen oder er hatte nie Zeit für mich. Anderes, sein Beruf war ihm wichtiger. Das können vielleicht manche sagen. Oder er hat mich nie verstanden. Oder er hat immer alles selbst bestimmt, mich nie ernst genommen. Oder er hat gerne anderen Frauen nachgeschaut. Oder er hat mir da nie das gegeben, was ich von einem Ehemann erwartet hatte. Eine Frau in meiner Bekanntschaft musste sagen, er hat mein Erbe, mein Geld verschleudert. Manche denken und können es fast nicht aussprechen. Er war eine Enttäuschung. Ich hatte mir viel mehr von ihm erwartet. Das alles gibt es. Und das alles drückt. Ob es nun berechtigt ist oder nicht. Ob wir nun zu viel von unserem Ehemann erwartet haben, dass wir all das, was wir von Gott erwarten können, von ihm erwartet hatten. Aber es drückt, wenn es noch da ist. Und es wird nicht leichter mit der Zeit. Was mache ich damit? Ich muss es aussprechen. Ehrlich zugeben. In diesem Fall kann es gut sein, im Seelsorgegespräch mit einem Priester oder einer Seelsorgerin, den verstorbenen Mann direkt anzusprechen und ihm das einfach alles zu vergeben. Oder auch in der Beichte. Im Namen Jesu vergeben, auch wenn ich selber noch nicht fertig bringe. Und Jesus bitten, dass er mir hilft, das endgültig zu vergeben, loszulassen. Das ist eine ungeheure Befreiung. Und wir haben das nötig. Ob es nun die Schuld ist, unserer Männer oder andere Dinge, auch die Enttäuschung. Das ist leicht gesungen, aber mit der Hilfe des Herrn können wir das auch tun. Und dann haben wir Platz für Neues in unserem Leben. Was ich noch loslassen muss als Frau, sind wir da sehr anfällig. Oft meine eigenen Schuldgefühle. Dass zum Beispiel es in uns noch wurmt, wenn ich gewusst hätte das. Oder war ich ihm überhaupt eine gute Ehefrau? Habe ich ihn enttäuscht? Warum war ich nicht liebevoller zu ihm? Hätte ich doch, wäre ich doch. Auch ich selber hätte mir manches vorwerfen müssen. Zum Beispiel, dass ich kurz vor seinem Tod noch Referate auswärts hielt. Doch ich bin unendlich dankbar dafür, dass mein Mann 5 Tage vor seinem Tod im Krankenhaus sagte, und wenn es nun doch zu Ende geht, verzeihst du mir alles? Ich dachte, was soll ich denn verzeihen? Aber ich sagte, ja, gerne. Und du mir auch? Und er nickte. Und ich konnte sagen, so, jetzt sind wir auf einer ganz neuen Ebene. Also falls auch Eheleute uns jetzt zuhören, bitte machen Sie das jeden Abend. Es könnte ja die letzte Nacht sein. Und es ist so gut, wenn da reiner Tisch ist, wenn alles verziehen ist. Falls Ihr Mann plötzlich gestorben ist oder Sie nicht mehr die Gelegenheit hatten, dass Sie Ihre Schuld ihm eingestehen konnten, ihn um Vergebung bitten konnten, dann dürfen wir das, ja, über Jesus tun. Und das kann ich auch im Seelsorgsgespräch oder im Beichtgespräch über Jesus oder direkt zu ihm sagen, bitte vergib mir. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges, mir selber vergeben, dass ich nicht ideal war, dass ich keine so perfekte Ehefrau war und. Das ist so wichtig, damit wir frei werden für Neues und offen. Und nun kommt noch der dickste Brocken, der immer wieder hochkommt und der uns total behindern und lähmen kann. Ich nenne ihn selbst Mitleid. Kurz vor dem Tod meines Mannes hatte ich ein Buch darüber gelesen und wusste dann also aus dem Buch, dass das Sünde sei. Und habe mich deswegen auch dann ganz fest in Acht genommen. Und wenn ich wegen meines Verlustes angesprochen wurde, mir Beileid gewünscht wurde, habe ich das immer so beim Heimkommen wie in den Garderobenschrank gehängt und habe gesagt, Herr, die Menschen haben es gut gemeint, segne sie, Herr, aber mach mich jetzt frei davon. Ich schaue jetzt auf dich, du weißt, was du und warum du mir das zugemutet hast. Du weißt, was du tust. Und du hast noch was vor mit meinem Leben. Doch dieses Selbstmitleid meldet sich gerne, auch nach Jahren, immer wieder. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo es klammheimlich hochkommt. Die Tränen einfach runterlaufen und mein Herz sich in ein Loch verkriechen will. Und dann kommt dieses vorwurfsvolle Warum an Gott. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen und eingesehen, dass seine Wege hoch über unseren Wegen sind. Aber die Frage, warum soll Selbstmitleid Sünde sein, stellt sich Ihnen jetzt sicher auch. Ich tue doch damit niemand etwas zuleide. Doch, mir selbst und Gott. Denn wenn ich mir selber leid tue, dann schaue ich ja nur auf das, was ich im Moment nicht habe. Auf meinen Schmerz, meine Enttäuschung, meine Hilflosigkeit und auf andere, denen es offensichtlich besser geht im Leben. Nicht nur, dass hier Neid und Eifersucht gleich um die Ecke lauern, sondern ich muss mich jetzt einfach bedauern, unbedingt. Ich Arme, so allein, so schutzlos, so hilflos, ganz vergessen von den anderen. Und es tut so weh. Da ist dann keine Hoffnung mehr, kein Aufblick. Wie ein geschlossenes System ist das, in das nichts mehr hineindringen kann. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Unglaube. Ich sage ja damit praktisch, ich habe keinen Gott. Den gibt es nicht oder zumindest ist er weit weg und kümmert sich nicht um mich. Oder, grober ausgedrückt, Gott ist ein Lügner. Was da in der Bibel steht, dass er nahe sei, was er gesagt haben soll, das ist offensichtlich nicht wahr. Ich fühle gar nichts von ihm, ich Arme. Nun, unser Glaube beruht nicht auf Gefühlen, Gott sei Dank, sondern auf Tatsachen, auf ewiger, unverrückbarer Wahrheit. Selbstmitleid ist also Unglaube. Und da kann ich Gott nicht gefallen. Ich schließe ihn ja dann aus meinem Leben aus. Ich erwarte nichts mehr von ihm. Ich glaube nicht an seine Macht, seine Allgegenwart, nicht an seine Liebe, seine wunderbaren Pläne, die er sich in seinem Herzen für mich ausgedacht hat. Und er hat doch noch so viel vor. Das Leben ist mehr. Und ich kann zu meiner Seele sagen, sobald ich es entdecke, warum betrübst du dich so, meine Seele? Harre doch auf Gott. Und ich werde ihm noch danken. Da ist es wirklich gut, das rechtzeitig zu blicken, zu entdecken, dass ich wieder in diese Selbstmitleidfalle hineingerutscht bin. Und was dann tue ich dann? Na, wenn ich in den Sumpf rutsche, dann strecke ich meine Arme hoch. Wenn ich ins Selbstmitleid reingerate, dann schreie ich zum Herrn und sag: Hilf mir daraus. Du, ich glaube. Ich vertraue dir, ich bin nicht allein. Dein väterlicher Blick ruht auf mir. Und ich weiß, dass du mich jetzt gleich durch deinen Geist trösten und stärken willst. Tun wir das. Seien wir auf der Hut und rufen wir sofort zu ihm, denn er ist nahe.
Spiritualität. Heute geht es um den Witwenstand. Ich bin Witwe, heute der vierte Teil mit Margret Dennenmoser. Die erste Anruferin ist heute Frau Fall aus Bad Wörishofen. Grüß Gott.
Grüß Gott, also ich bin zwar keine Witwe, ich bin aber alleinstehend mein ganzes Leben lang, bin ich 86 Jahre alt und lebe auch alleine. Aber ich habe mich genauso betroffen, wie eben eine Witwe sich vielleicht treffen kann. Ja. Aber die Sendung ist einmalig gewesen, ich bin total erstaunt gewesen, ich habe mich hergesetzt und nur gehorcht.
Schön.
Es war einfach ein Balsam für die Seele für mich.
Cool.
Weil wenn man so alleine ist, dann ist er genauso wie wenn man jemanden, ich habe meine Mutter verloren, habe meinen Vater schon lange verloren und dann meine Geschwister, ich lebe nur noch ein Bruder, also ich bin da ganz alleine auf mich gestellt. Ne?
Mhm.
Und da tun einem solche Worte so gut. Und ich Gott sei Dank, dass ich hier mein Leben, mein christliches Leben leben kann und meinen Lebensabend noch beschließen kann. Also bin ich sehr froh.
Schön.
Und da bedanke ich mich herzlich auch bei dieser Frau, Demmenhuber, wie sie heißt.
Demmenhuber, ja.
Also einmalig, also diese Frau und dann diese so zu Herzen gehen, die Worte.
Schön.
Hat mir sehr gut getan. Da möchte ich mich herzlich bedanken.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Frau Fall.
Bitte?
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Und auch die Lieder von Ihrem Sohn. Ne?
Geld ist doch toll.
Ja, einfach schön.
Ja, die sind mir einfach so passend also, gewesen
wie
dazu.
Wie oft kommt denn die Frau wieder? Kommt die manchmal, oder?
Ja, die haben den fünften Teil und dann im Dezember, so Gott will.
Ach so, ja, genau. Da bin ich heute nicht da gewesen. Ne?
Sie können sich ja eine CD bestellen, Frau Fall, wenn Sie nicht da sind.
Ja, ist
ne?
gut.
Auch die ganze
Ihnen.
Reihe.
Danke
ja,
Ihnen.
Alles Gute.
Und wissen Sie, Frau Fall, darum hatte ich schon lange gebetet, dass der Herr uns alle an sich zieht. Und genießen Sie das jetzt, dass Sie so nahe bei ihm sein dürfen.
Für Geld, Gott.
Danke.
Vielen Dank. Wiederhören.
Wiederhören. Wiederhören. Ja, Frau Fall hat es gerade schon angeschnitten. Nicht nur für Witwen trifft das zu, sondern ich denke ein Stück weit für jeden. Vielleicht möchten Sie dazu noch etwas sagen.
Ja, das Alleinsein ist ja von denen, die immer schon ohne Partner sind, schon lange eingeübt. Aber in manchem werden sie das alles total nachvollziehen können, bloß auf die Länge gezogen. Und da ist es noch viel notwendiger, das Ganze auch, was eigentlich bei unserer Senderei rauskommen sollte, als spezielle Berufung in die Nähe Gottes zu sehen. Ob ich nun plötzlich Witwe geworden bin oder ob ich alleinstehend bin oder natürlich auch, ob ich noch in der Ehe leben darf. All das sind Weisen, wie Gott uns an sich ziehen will. Und das müssen wir schon erkennen. Durch all das hindurch, wie es uns manchmal geht. Aber immer wieder sagt er ganz deutlich, du, ich bin der Tröster, hol dir den Trost bei mir. Und ich denke, wir sollten jetzt auch zum Abschluss noch ein Ja-Wort sprechen, denn das war ja die große Frage am Anfang der Sendung. Kann ich Ja sagen dazu, dass ich Witwe bin?
Eine Anruferin haben wir noch, vielleicht können wir die noch vorher mit hineinnehmen.
Wichtig.
Grüß Gott, Frau Toba, Sie rufen aus Feldkirchen bei München an.
Grüß Gott, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich kenne Sie auch schon von den Büchern für die Kinder. Das haben doch auch Sie geschrieben.
Ja, die Räubers.
Die Räubers, nicht wie bei Räubers oder wie bei Räubers.
Genau.
Das habe ich mit Vorliebe Erstkommunikanten aus der Verwandtschaft geschenkt.
Danke, super.
Und ich habe meinen Mann 74 verloren, 1974. Wir haben uns immer gewünscht, gemeinsam alt werden zu dürfen, aber das hat Gott anders gefügt. Und irgendwie muss man halt dann einiges wieder lernen an Selbstständigkeit. Vom Berufswegen als Lehrerin war ich so selbstständig, aber auch sonst. Mhm. Muss man das wieder lernen, alles das zu machen, was der Mann vorher gemacht hat. Und ich habe damals eine Schuhschachtel voll Kondolenzbriefe bekommen. Und manche Leute haben geschrieben, ja, so sinnlos und so jung und so. Und ich habe denen alle persönlich geantwortet. Immer so ungefähr in dem Sinn, ich verstehe es jetzt auch nicht, aber Gott macht keine Fehler. Ja. Er wird wissen, warum er es gemacht hat. Und wir haben eigentlich dann auch die Chance, andere vielleicht zu trösten, die in der gleichen Lage sind, weil wir das selbst erlebt haben.
Richtig. Vielen Dank.
Das wollte ich sagen.
Danke.
Ja, alles Gute Ihnen, Frau Toba. Danke für den Anruf.
Danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Wir kommen zum Ende der Sendung. Vielleicht noch der Hinweis, eben wurde angeschnitten, ich habe nicht alle Teile gehört oder kann das nächste Mal nicht. Sie können diese 5 Teile, also der nächste kommt nächsten Monat, können Sie auch bei Radio Horeb bestellen. Ich gebe jetzt vor dem Abschlussgebet schon die Nummer durch. Das ist die Nummer vom CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die 08323 9675 120. Wiederhole 08323 9675 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage, die www.horeb.org, und dort können Sie auch diese Sendung herunterladen. Frau Denmoser, jetzt danke Ihnen, dass Sie bei uns sind.
Gerne.
Für dieses. Und jetzt kommen wir zum Schlussgebet.
Danke. Wenden wir uns an den Vater. Denn wenn es uns ganz schlecht geht, rennen wir doch am liebsten zum Vater, oder? Vater, du bist bei mir, auch wenn ich dich nicht spüre. Du schaust mich liebevoll an, immer, Tag und Nacht und jetzt gerade. Das will ich jetzt glauben. Bitte verzeih mir, dass ich das immer wieder vergesse. Du willst mich trösten und stärken mit deinem eigenen Geist. Ja, bitte tu das in reichem Maße. Du siehst, wie nötig ich das habe. Ich halte mich jetzt dir hin und widersage allem Selbstmitleid im Namen Jesu. Nimm es weg und fülle den leer gewordenen Raum mit deinem Lächeln, mit deiner väterlichen Zuwendung und mit einem großen Vorrat an Vertrauen. Und ich sage ja zu deinen Plänen mit mir. Wie Maria will ich sprechen, Fiat, mir geschehe, oder ich gehöre dir. Ich stehe dir ganz zur Verfügung. Alles soll so geschehen, wie du es mir zugedacht hast. Amen.
Amen. Danke und alles Gute. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.